alles anschnallen und herzlich willkommen bei unserer kleinen Sightseeing-Busfahrt durch die Ardennen. Es soll ja Leute geben, die diese Hügel freiwillig mit dem Fahrrad hochfahren, aber du bist hier mit uns gemütlich motorisiert unterwegs. Bergauf müssen wir allerdings alle ein bisschen aufpassen, dass uns keiner aus dem Rennen nimmt, denn wir sind der Supertruck. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und angeschoben wird dein Bus von Rafa Custom, wo wir gerade auch mal wieder so ein bisschen aktiv sind.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
ExpressVPN. Sicherheit und Freiheit in schnell und bequem. Bäb. Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Vielleicht kennt ihr es auch, wenn in Deutschland mal wieder Inhalte nicht erreichbar sind. Vielleicht eine Serie oder das Event deiner Nischensportart. Mit ExpressVPN könnt ihr entscheiden, wo eure IP-Adresse verortet wird. Und los geht's. Der Besenwagen fährt zwar hinterher, aber mit ExpressVPN hängt ihr nicht hinterher. Wenn ihr schon mal ein VPN benutzt habt, habt ihr bestimmt bemerkt, dass so mancher Stream hängt. Nicht mit ExpressVPN. Die App ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch die Verbindung damit ist schön, schnell und ohne Ruckeln. Auch bemerkenswert, ExpressVPN gibt's als App praktisch für alle Geräte. Und sicher ist sicher. Wir sitzen im Besenwagen nämlich auch noch mit Helmen. Mit ExpressVPN bekommt ihr eine gehörige Portion Sicherheit und Anonymität. Eure Anbieter oder Systemadmins sind damit keine nervigen Windschattenfahrer mehr, die euren Weg durchs Netz mitlesen. Hacker sind auch passé. Gönnt euch also diesen Airbag und schützt euch gekonnt mit dem ExpressVPN, denn alle User verschwinden hier hinter wenigen gemeinsamen IP-Adressen. Klingt doch gut, oder? Für alle, die im Besenwagen mitfahren, gibt es auf expressvpn.com/besenwagen zu eurem Jahresabo nochmal 3 Monate gratis dazu. Also ab auf expressvpn.com/besenwagen und film ab! Yo, Boys, was geht ab?
Ich dachte, ich muss gerade nochmal Strava hier ausmachen, meine Fahrt beenden. Die läuft jetzt hier schon seit, oder die läuft nicht mehr, aber ich habe die jetzt schon seit 30 Minuten oder so noch in der Hosentasche gehabt.
Das ist immer ja, das Beste, genau. Weil der dann den
Shami-Time ist Trainingstime, ne?
Ich habe auch noch Radhose an jetzt hier. Also das zählt eigentlich voll dazu, das ist der ganze Podcast.
Im Haus findet er ja immer so den GPS-Sensor mal wieder und dann fährt er ein bisschen weiter und wieder nicht. Und dann hast du am Schluss einen 14er Schnitt. Aber ja, geil.
Ja, viel schneller bin ich gerade eh nicht.
Dann trainieren wir jetzt beide immer vor der Aufnahme.
Ja, ich fahre meistens vor der Aufnahme.
Ist das der einzige Tag in der Woche, wo du Rad fährst? Und ist das der Grund, weshalb du tendenziell immer 10 Minuten zu spät bist?
Nee, dann wäre es ja okay. Diesmal der Fabian schuld, weil da muss ich noch die Mikrofone abholen, die wir jetzt diese Woche nochmal brauchen werden. Und natürlich bin ich extra da vorbeigefahren, um hier meinen neuen Nachschub Athletic Greens zu holen.
Ja, scheiße, hast du meinen mitgenommen?
Ist nämlich im Büro angekommen. Genau, deinen habe ich auch dabei.
Geil.
Ab morgen wieder frisches Gras.
Ja, da freue ich mich ja schon. Jetzt verreisen wir zusammen. Dann.
Ja, also ich bin ja schon, ich bin die Ultramaschine einfach. So, Fahrrad immer besser und Weisheitszähne raus. Ich habe gar nichts gehabt. So, nichts geschwollen. Ich habe so 24 Stunden lang gewartet. Wann kommt der Pain? Wann kommt der Pain? Kam nix. Nach 2 Tagen wieder 100%. Hammer.
Ey, du hast jetzt so richtig die HU hinter dir, oder?
Ja,
du kriegst jetzt nochmal TÜV-Zertifikat für
das Titan aus der Schulter.
Ah, okay, aber dann gibst du einen Stempel und dann bist du erstmal safe für ein paar Jahre, ne?
Ja, 2. Impfung kommt auch noch. Das würde ich auch noch mit reinnehmen.
Warst du eigentlich schon mal beim Arzt und hast so eine schöne Spiegelung machen lassen?
Ja, ja.
Ja, okay. Ey, dann bist du echt durch, ne?
Ja, ich bin auch schon alt, Junge.
Ja.
Ich bin der Älteste hier. Aber egal.
Steht bei mir noch an, ja.
Ich bin gerade, Matschi hat mich gerade quasi von der Arbeit abgeholt und ist mit mir nach Düsseldorf gefahren. Und der meinte so, als ich ihm erzählt habe, nächste Woche kommt die Platte raus, so, ey, geil, daraus bauen wir einen Garmin-Halter. Ich baue dir das.
Dann lass ich mir meine auch rausholen.
Voll Bock drauf auf jeden Fall. Der kann das auf jeden Fall. Das ist Titan, das ist auch noch leicht. Also, seid gespannt auf meinen neuen Garmin-Halter.
Da bin ich auch gespannt. Nochmal hier zum Thema Insekten, die immer so, die man so aufsammelt. Hier ist eine Raupe jetzt auch, die gerade hier in meinem Ärmel noch.
Ja, aber ich glaube, das ist immer noch eindeutig nur dein Problem.
Nee, also ich habe jetzt auch heute schon wieder so ein paar Mal so ein Ding von der Hose geflitscht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach Fotos machen und so eine Sammlung
zusammenstellen. Ja, mach das bitte. Mach den Besenwagen-Stories einfach.
Okay.
Ja, also Vorsicht, ich habe so ein bisschen so ein Bridging-Thema von Schrott zu Radrennen, nämlich das Video, wo Toni Palzer, der jetzt sein erstes Rennen gefahren ist, einen Bayerischkurs gibt auf YouTube, gibt's nicht mehr. What the fuck? Warum haben die das rausgenommen? Wer war das? Ich will das wissen.
Ja, war das privat gemacht oder war das von irgendeinem Sender auch?
Nee, der hat das ja bei uns in der Folge erzählt, dass sie das irgendwie da in so einem, weiß ich gar nicht mehr, ob das Red Bull war oder eine andere Firma, so da so Videos gemacht haben und dann so dachten, okay, das wäre lustig, das machen wir nochmal zusätzlich.
Okay. Aber ich finde auch interessant, dass du danach geschaut hast. Überprüfst du das regelmäßig?
Ja, nee, tatsächlich, Rainbow hat mich gefragt, der hier schrieb irgendwann so, wo ist das Video? Der wollte das wohl jemandem zeigen. Und dann habe ich selber geguckt und ist einfach nicht mehr da. Das ist schon traurig. Das war sehr gut.
Dafür gibt es jetzt regelmäßig neuen Toni Palzer-Content.
Mhm. Ich bin für solche Sachen gar nicht anfällig, ne? Also mich triggert das gar nicht, mir sowas anzuschauen. Ist sicherlich, also, weißt du, ich meine, so.
Ja, ich bin auch so gar kein YouTube-Mensch auch.
Ja, nee, das, so ja, ein Video.
Das hast du ja eben schon mal gesagt, du bist ja auch schon alt. Das ist halt einfach, MySpace gibt's halt nicht mehr, Basti, sorry.
Ey, das ist das Schlimmste. Ja, hat er ganz gut gemacht, oder, der Toni?
Ja, ich weiß Fall, es nicht.
Ne? Ganz solide, einfach mit durchgefahren, hat aber noch nie was anderes gemacht hätte, oder?
Genau.
Ja, aber was?
Also man hat ja nicht so viel, also man hat ja jetzt nicht immer nur Toni Palzer gesehen.
Nee,
aber
war relativ.
Was hattet ihr, aber ich frage mich die ganze Zeit, was habt ihr denn erwartet, dass er abfällt?
Ja, also zum Beispiel erste Etappe am Schluss wurde es schon ein bisschen.
Vielleicht Massensturz verursachen oder sowas, ne?
Wurde es schon ein bisschen hektisch auch und so. Und da kommt er auch mit der ersten Gruppe rein. So, das musst du auch erstmal machen, finde ich. Da kommen auch andere nicht mit der ersten Gruppe rein, ne? Andere gestandene Profis.
Ich meine, also bei ihm habe ich ja immer gedacht, okay, der ist noch nie ein Radrennen gefahren. So wirklich, also ein richtiges Radrennen. Da dachte ich ja, gut, vielleicht kommt er jetzt irgendwie mal. Ne, mit einer hinteren Gruppe ins Ziel, weil er irgendwie was verpasst hat oder so, aber ne, einfach immer, als ob er schon wie ein gestandener Profi halt, ne?
Aber ich, also Karin, hab mich ja letzte Woche habe ich mich ja schon gefragt, warum mir das gerade so hypt, weil ich mir dachte, jo, der fährt halt einfach Radrennen, so dafür wird er halt bezahlt und also jetzt, ich will jetzt seine Leistung nicht, gar nicht schlecht reden, ich will einfach nur sagen, ich meine, da war halt vorher Weltklasse, wie nennt man das, was er gemacht hat, Ski-Alpin-Läufer?
Ja. Nee, da sind ja aber keine Räder dran an den Skiern.
Es gibt ganz viele andere Leute, die das nicht
schaffen.
Lass mich
doch mal ganz kurz,
lass mich doch mal ganz kurz
sagen, was ich sagen will, Mann. Ihr habt mich doch gar nicht meinen Punkt aufsagen lassen. Weil das sind ja auch Massenwettbewerbe und da geht es ja auch um Durchsetzen. Wenn er da diese Skischanze hochläuft, muss er ja auch gegen andere Leute. Nein, also was ich nur sagen will, der hat ja diesen, ich glaube, diesen Biss und diesen, das Kämpfen wollen und um Position kämpfen, das hat er schon drinne.
Klar, also sagen wir mal so, wenn du jetzt so ein Skiding nächste Woche laufen müsstest, da würdest du, glaube ich, nicht so gut abschneiden, wie der jetzt beim Radfahren. Ja,
wo ich es nicht kann.
Ja,
der kann aber Radfahren. Das.
Ja, weiß ich nicht, wie gut der Radfahren
mit 150
kann.
Alter, der Leuten kein, um sich rum.
Der kriegt doch keinen Vertrag.
Kurve anbremsen und sowas, das war nicht klar.
Wenn er nicht Radfahren kann. Also, ich glaube nicht, dass, also, ich weiß
ja,
nicht
gut,
so überrascht.
Ich kann auch Skifahren, aber trotz, ja, egal. Ja. Also, ich fand es auf jeden Fall schon krass, dass er so einfach auch die Konstanz so in den Ergebnissen jetzt schon drin hatte. Klar, dass er Weltklasse-Athlet ist, das wussten vorher schon alle. Aber dass das direkt jetzt so, finde ich, doch gut umsetzt, hat mich jetzt vielleicht nicht so vom Hocker gehauen, aber ich fand es einfach geil. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Rennen, wenn er sich so ein bisschen wirklich eingefunden hat, so im Fahrerfeld, wie es da abgeht.
Ja, Giro bald.
Und er kann sich natürlich auch gut aus, ne?
Ja, also, stimmt.
Ich glaube, es gab mehr, also waren auf jeden Fall ein paar Leute am Streckenrand, die ihn auch kannten. Und ich glaube, in der Gegend war er schon öfter mal unterwegs. Ich auch bald. Schon mal grobe Routen geplant jetzt für meinen Alpentrip im September. Warum ich das mache, weiß ich immer noch nicht, aber.
Ich komme irgendwie gar nicht so richtig rein in die Giro-Vorbereitung dieses Jahr. Ich habe immer noch nicht so richtig drauf, wer jetzt hier für Vorbereitung fährt oder wer einfach nur da ist, um das Team aufzufüllen. dass...
Wie meinst du das jetzt?
Ja, keine Ahnung. Jetzt sind ja dauernd Rundfahrten und irgendwie habe ich noch keinen so klaren Favoriten jetzt ausgemacht für ein Giro. Geht schon bald los. Das ist nur noch, eine Woche im Endeffekt.
Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen seit letztem Jahr dieses ganze... Ich glaube, dieses erste Corona-Jahr, jetzt hat es alles ein bisschen durcheinander geworfen. Und auch so die Vorbereitungsrennen, dass die gar nicht mehr so gefahren werden wie sonst. Also es ist jetzt auch heute, es ist gerade Dienstag, wir haben jetzt gerade ein Prolog der Romandie geschaut und also ich, genau, der fragt halt auch, jo, also fahrt ihr jetzt irgendwie nächste Woche schon Giro oder dann doch erst die Tour und wie ist jetzt hier eigentlich die Lage? Und es ist halt schon krass so, das Niveau. Und ich glaube, dieses klassische Einordnen ist mega schwer, finde ich.
Dann lass uns doch mal.
Und Giro finde ich eh eine Rundfahrt, finde ich, die man schwer an Resultaten im Vorfeld festmachen kann. Hm. Nicht so wie bei der Tour. Bei der Tour hast du schon eine Tendenz, aber ich finde, Giro kann auf jeden Fall auch mal ganz anders ausgehen. Da ist nur die letzte Woche, dieses Jahr vielleicht nicht, weil die nicht so extrem schwer ist wie sonst.
Das meine ich, glaube ich, kann auch so ein bisschen. Umwerfen. Dass du bei der Tour eigentlich so diese ganz klaren Vorbereitungsrennen hast und du weißt, die Favoriten betteln sich da schon so ein bisschen gegenseitig und du hast so einen klaren Eindruck und jetzt weißt du eigentlich gar nicht so richtig, wer fährt. Ineos fährt jedes Rennen, jedes Etappenrennen irgendwie mit einem Tour de France-Lineup, aber das sind immer komplett unterschiedliche Leute. Sogar die Eintagesrennen. Und ich habe eine ganz gute Bridge von Tour of the Alps zu den Ardennenrennen, weil ich wollte mal mit euch über Matteo Fabro reden. Der ist nämlich dann nach Tour of the Alps direkt auch noch Lüttich gefahren, worum es jetzt gerade gar nicht geht, aber der Typ wird bei Bora immer besser, hätte ich irgendwie nicht mit gewartet und war ja im Endeffekt, keine Ahnung, habe ich das falsch mitgekriegt oder so bei Katusha Alpecin war der irgendwie so ein bisschen Insolvenzmasse. Hat man da nicht gecheckt, dass aus dem nochmal was wird oder
ich hat glaub, er sich jetzt einfach entwickelt? Fahrern, bei vielen Fahrern nicht gecheckt. Bei Katusha Alpecin. Das war jetzt nicht nur ein Einzelfall. Aber ich bin auch überrascht, wie der sich entwickelt. Ja, also jetzt auch nicht erwartet. Ich weiß nicht, Andi, ob du da mehr Wissen hast.
Der war schon bei der U23 schon eine Rakete, aber ist halt so eher der Typ Bergfahrer. Und die brauchen ja tendenziell, also es gibt ja natürlich die Leute, die so komplett durchstarten, aber das sind wirklich Ausnahmen. Ansonsten braucht so ein Bergfahrer immer so ein bisschen Zeit, um sich auch bei den Profis zumindest mal in Ergebnissen so einzufinden, ja, weil ich meine, als Sprinter kannst du am Hinterrad immer mal irgendwo schon früh ein Ergebnis reinfahren, aber Bergfahrer, die dann so rein über die Leistung gehen, die brauchen schon auch immer so ein bisschen, um sich da anzupassen und ja, gut, klar, bei Katusha war, glaube ich, dann jetzt auch im letzten Jahr alles ein bisschen chaotisch mit so einem Sponsor, der gesagt hat, der macht nicht weiter, dann ist er so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ne? Da kümmert sich natürlich erstmal jeder um sich und vielleicht war das dann nicht für so einen jungen Fahrer das beste Umfeld, aber ja, jetzt auf jeden Fall knüpft er wieder da an, wo er in der U23 aufgehört hat und ich habe hier gerade mal die Seite aufgemacht, ist ja nicht der größte und nicht der schwerste auf jeden Fall.
Nee, der ist super leicht.
Ne? Und irgendwie 1,67 und 52 Kilo. Geht schon mal.
Ja.
Geht ganz gut bergauf bei dem, glaube ich.
Ja, und Tirreno Adriatico einfach mal so Fünfter. Ja, ich meine, bei der Fahrweise dieses Jahr da auch, das war ja auch so mit Messer im Mund die ganze Zeit, jede Etappe. Das ist auf jeden Fall ziemlich stark. Ja.
Das geht doch seit letztem Jahr, da hat er im Giro schon mal was gezeigt. Seitdem geht es steil bergauf. Hat er jetzt, glaube ich, auch immer schon so ein bisschen so eine Co-Captain-Rolle. Ist natürlich klar, irgendwie bei Bora wird dann schon immer so ein bisschen mehr für die Österreicher gefahren oder für die Deutschen. Aber ich glaube, das hat er sich jetzt schon erarbeitet, dass er da auch freie Fahrt bekommt, wenn er gute Beine hat.
Ja gut, der Großschadner, der ist ja auch da durchs Alpenland da auf Schienen gefahren.
Ja gut, aber die haben ja beide, ich weiß nicht, ob das Taktik war oder nicht, auf der zweiten Etappe, wo sich das Klassement so ein bisschen formiert hat, sind die beide vor dem letzten Berg nochmal an Wagen gefahren. Und waren dann im Finale einfach nicht dabei. Großschadner und Fabro.
Ja, einen Tag hatten sie irgendwie mal so ein...
Da waren die, also die waren eigentlich, die waren eigentlich nicht gemacht, schlecht, aber Fall. Das war irgendwie so ein taktischer Fehler. Irgendjemand wusste nicht, dass es da dann abgeht und dann ging es ab und die waren nicht da. Und dann war das
Klassement. Ja, da war aber keiner von Bora.
Ja, weil die ganze Mannschaft sie quasi wieder zurückgebracht hat.
Irgendwo habe ich gehört, dass da jemand eine natürliche Pause brauchte.
Genau. Eine große oder kleine?
Eine große.
Ja gut, das kann mal passieren.
Ja, wenn du anhalten musst, musst du anhalten, ne?
Mhm. Ja. Na ja, gut, und danach konnte man dann in Gruppen gehen, jeden Tag, dachte sich Felix Großschartner.
Ja. Ich dachte auch manchmal so, ey, ist das überhaupt schon wieder die neue Etappe oder ist es noch von Wiederholung von gestern?
Ja, genau. Ja, und dann, okay, ist Fabro noch Lüttich gefahren. Wir können ja mal mit, haben wir letzte Woche schon Amstel besprochen, haben wir schon, ne?
Ja, Amstel haben wir.
Amstel haben wir, jetzt Amstel können wir mit Flash weitermachen.
Genau.
Flash oder?
Ja, also, was fällt euch zum Flash ein?
Das langweiligste Rennen der Welt.
Richtig. Ja, in beiden Rennen, Frauen wie Männer.
Nee, ja, und Frauen fand ich viel spannender als Männerrennen.
Aber Sieger ja, auch wieder klar.
Dazu gab es übrigens einen geilen Tweet von Dan Martin, der sonst immer Flash fährt, auch schon gewonnen hat und zum ersten Mal nicht gefahren ist, glaube ich, in seiner Karriere. Und er meinte, das ist tatsächlich zum Zuschauen eines der langweiligsten Rennen, die es gibt, aber als Fahrer eines der schwersten, weil halt mega viel Positionskampf. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin es ja auch ein paar Mal gefahren, ich fand es auch sehr unangenehm. Das ist so ein ja, irgendwie so ein Zwischending ist als Rennen. Ist so.
Ich bin es auch mal gefahren, ich fand es auch natürlich sehr unangenehm. Aber ja gut, ich hatte auch da nicht so viel.
Warum haben die dich denn zum Flash geschickt?
Weil alle anderen irgendwie ein Bein amputiert bekommen haben, irgendwelche Krankheiten hatten oder keine Ahnung was. Also es gab wirklich niemanden anderen außer mich, der da hätte noch fahren können.
Ey, da muss sehr viel passiert sein.
Da waren alle irgendwie, ja, wir hatten viele Stürze vorher gehabt, ein paar waren auf jeden Fall mit Knochenbrüchen raus.
Bei MTN oder bei?
Genau, bei MTN und ja, dann blieb nur noch ich übrig, der da gerade, ich bin quasi von Paris-Roubaix bin ich direkt zu Brabantse-Pail angereist. Und vorher hatte ich auch, also ich hatte mir vorher schon das Schlüsselbein gebrochen und ich habe jetzt nicht so geguckt, dass ich jetzt für Paris-Roubaix nochmal super viel Gewicht verliere, sondern im Gegenteil, ich habe damals, hat der Teamarzt mir empfohlen, mit Kreatin während der Reha vom Knochenbruch sollte ich Kreatin nehmen, weil ich dann anscheinend im Training mich härter belasten könnte. Und damit nimmt man ja so ein bisschen zu. Also ich glaube, da hatte ich auf jeden Fall mein Höchstgewicht, was ich als Profi hatte bei Paris-Roubaix. Und dann hatte ich danach eigentlich eine längere Ruhe, also eine längere rennfreie Zeit wieder, wo ich mich auf die nächsten Rennen vorbereiten sollte und bekam dann aber den Anruf ein paar Tage später so, wir müssen dich jetzt für die ganzen Ardennen-Klassiker einplanen und das war kein Spaß auf jeden Fall. Ja, zurück zum Flash. 20 Sekunden lang spannend das Rennen, oder?
Mhm. Richtig.
Also eigentlich nur so die letzten 200 Meter.
Ja, ist schon irgendwie witzig, die da hochfahren zu sehen immer wieder. Und jetzt ja, auch noch mal schneller als sonst.
Die Strecke bringt das halt irgendwie nicht her. Ne? Wobei ich mal letztes Jahr hätte ich mal gerne gesehen, wenn der Van Sevenand, wenn der da nicht gestürzt wäre in dieser Rechtskurve, wie weit der gekommen wäre, der sah echt noch gut aus. Ansonsten ist halt irgendwie immer so, dass das zwangsläufig dann noch mal zusammenrollt mit dieser Abfahrt zu der Mur de Huy. Und ja, dann ist eigentlich so, dass du da genau das so timen musst, die Position haben musst, dass du irgendwie die letzten 150 Meter vorne bist und dann ja, fährt vielleicht noch einer vorbei. Aber auf jeden Fall bis wirklich auf die letzten 200 Meter ist das Rennen halt super langweilig, ne? Und bei den Frauen wiederum war es ganz anders. Die haben sich halt vorher schon richtig auseinandergenommen. Also da hat eigentlich fast jede schon mal attackiert, auch im Finale zum Schlussanstieg hin. Und das fand ich deutlich spannender als das Männerrennen.
Ja,
aber am Ende
ja.
Ergebnis.
Aber
zum wievielten Mal jetzt? Siebten Mal.
Siebten
ne?
Mal. Aber
unfassbar.
Da, die konnte froh sein, Anna van der Brecken, dass sie Vollering dabei hatte, die dann nämlich in den letzten 10 Kilometern noch jeden Ausreißversuch zugefahren hat, einfach.
Ja, die fährt wie ein Moped.
Die
ne?
fährt wie ein Moped. Das ist eigentlich, ich habe da auch mal die Stats rausgesucht von diesem Jahr und das eigentlich, warum redet man noch über jemand anderen? Vorsicht, die Rennen, die sie gefahren ist, Omloop 13., Strade 6., Flandern-Rundfahrt 5., Pfeil von Brabant 2., ich würde sagen 1., Amstel Gold 2., Flash Wallon 10., da als Helferin und jetzt endlich Lüttich gewonnen. Also ja. 13. Platz, schlechtestes Ergebnis, sonst nur Top 10 dieses Jahr.
Habt ihr dazu eigentlich auch dieses Video gesehen auf YouTube, wo die wo ich glaube, Tracksäger Fredo, SD Works und Canyon Swam begleitet wurden in Vorbereitung auf Lüttich?
Leider nein.
Genau, ich suche mal gerade raus, wie das heißt. Aber auf jeden Fall ging es da darum, dass er sagt dann auch Van der Breggen, sagt dann auch, okay, wie rennintelligent sie halt eigentlich schon ist. Ja, Wolvering? Wie
sagt man richtig? Vollering.
Vollering.
Ich glaube nicht, dass die Vollering heißt, aber...
Doch, doch, das ist das niederländische ja? V. Wir dachten doch auch immer, es heißt Jumbo-Visma, aber es heißt Jumbo-Fisma tatsächlich.
Ah, okay.
Okay, wie auch immer, Vollering, dass sie, da ging es, glaube ich, um eine taktische Entscheidung im Finale und Vollering hat gesagt, nee, wir machen das so und Vollering meint, hatte eine andere Meinung, entgegengesetzte Meinung, dann hat sie letztendlich dafür entschieden, was Vollering gesagt hat. Das war am Anfang, das war am Ende die richtige Entscheidung. Sie hat auch darauf gepocht, das anscheinend so umzusetzen. Und das hat sie ihr hoch angerechnet, im Nachhinein auch bei Interviews und allem drum und dran, auch in dieser kleinen Doku,
gut, die ich gleich nochmal nennen werde. Jetzt auch nochmal sagen, Van der Breggen hat einfach immer alles von vorne abgehängt. Also die hat nicht wirklich Taktik gebraucht.
Ja,
ne?
ja, aber ich finde das trotzdem interessant, dass halt dann, sie ist ja eine der Größten, hat das Radrennen irgendwie schon 6 Mal davor gewonnen, jetzt ein 7. Mal. Und dann kommt eigentlich eine Fahrerin, die irgendwie am Anfang ihrer Karriere steht. Finde ich trotzdem interessant. Ja.
Ja. 24 Jahre alt. Da hat man sich bei SD-Works, glaube ich, den richtigen Nachwuchs geholt.
Jo! Ja, auch schon Jahr vorher, ne? Hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet.
Ja, so ganz, ganz langsam. War noch relativ lange irgendwie so ein bisschen...
Doch, ganz langsam. Beim ersten Mal Bastoni Lüttich direkt Dritte geworden, aber ganz langsam hat die sich angekündigt.
Ja, aber war nicht so richtig auf dem Display, oder? Okay, wahrscheinlich, wenn man sich so richtig im Frauenradsport so reinfuchst, hat man sie natürlich schon lange auf dem Schirm gehabt, aber jetzt ist es ja wirklich dieses Jahr so, wird ja, der gut, neue Superstar so.
Davon geht jetzt jeder aus,
ja. Ja. Ah, okay. Hier das, auf YouTube heißt das The Run-Up Series. The Run-Up Series. Das wird so, glaube ich, so eine Doku über mehrere Teile. Da begleiten die diese drei Teams. Ich denke mal, dass es davon irgendwie von SRAM supported ist. Gehe ich mal von aus, was alle SRAM-Teams sind. Und genau, eigentlich ganz, ganz gut. Gibt es so ein paar Insights, gute Interviews. Ja.
Ja, Ergebnis haben wir jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, ne? Von irgendwie Frauen-Lüttich. Aber wie findet ihr eigentlich die Zielankunft da jetzt? Ich finde das irgendwie nicht so geil.
Die war letztes Jahr da schon, oder?
Bei Lüttich. Ja, aber ja, ich fand es irgendwie voll geiler.
Na, ich finde es als Zuschauer jetzt geiler, weil das Rennen fängt halt früher an. Aber du hast am Ende hast du ja trotzdem immer nur bergfeste, schnelle Leute, ne, die irgendwie ankommen. Also ich finde es irgendwie geiler als das Finale dann abends, wo alle immer noch so, da fahren ja dann zum Teil 20, 30 Leute eventuell auch mal rein in die letzten paar Kilometer und dann geht da nochmal die letzte entscheidende Attacke. Das ist eigentlich geiler, weil die müssten sich ja viel früher auseinandernehmen. Mhm. Bei den Männern und bei den Frauen war es ja auch genauso. Und ich fand das Frauenrennen fand ich mega geil. Und Männerrennen war auch spannend. Also ich meine, war halt immer ein bisschen läppisch mit dem nicht so angenehmen Gegenwind da, dass halt jede Attacke, die wie früh gesetzt wurde, sofort irgendwie verpuffte. Mhm. Aber ich fand beide Rennen eigentlich bis zum Ende
waren super geil.
Mega gut. Bei den Frauen hatte ich auch Geld auf jeden Fall auf Vollering gesetzt. Also die war irgendwie klar die Stärkste im Sprint und was Van der Breggen da gemacht hat. Ey, Alter, wie die fährt, man. Die fährt halt einfach, ne? Der denkt auch gar keine mehr nach, irgendwas noch zu machen und die marschiert einfach da von vorne und die wurde ja nochmal schneller auf den letzten Kilometer, ne? die ist völlig abnormal, ey. Und die hört einfach auf.
Tja.
Die ist halt so gut wie immer und die sagt halt einfach, jo,
ja, aber
wie oft will die denn vielleicht noch gewinnen?
Ja, ganz ehrlich, so musst du es auch machen. Also, ich meine, es ist nicht jeder in der Position, das so zu machen, aber das ist, glaube ich, das Geilste, wenn du aufhörst, ohne nochmal so diesen, weiß ich nicht, diesen Absturz.
Gibt ja noch was anderes außer Radfahren im Leben, Paul. Du kannst nicht so verstehen, aber.
Nee, warum? Die wird doch sportliche Leiterin danach direkt.
Ja, glaube ich. Aber muss ja nicht mehr selber fahren.
Die fährt wahrscheinlich.
Die fährt wahrscheinlich trainieren, wenig essen und so.
Rebel-Rennen dann.
Geil für jeden.
Was mir übrigens aufgefallen ist, als dann irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt der letzte kategorisierte Anstieg bei Lüttich?
Könnte ich dir jetzt nicht fehlerfrei aussprechen, aber.
Ja, okay. Auf jeden Fall, irgendwann fällt da Chantal Brooke, wie heißt sie?
Van den Broek,
auch von SG Holland. Ja, genau. Ey, die war ja auch
Côte
schon mal
Weltmeisterin. Côte de la Roche au Faucon.
Ja, die ist ja auch schon mal Weltmeisterin gewesen. Dann Van Vleuten, dann Vos, Van der Bregen. Als nächstes wahrscheinlich Wollnering. Da ist irgendwie jede.
Die waren alle schon mal Weltmeisterin.
Die waren alle schon mal
Weltmeisterin. Bei den Frauen ist auch jede mal Weltmeisterin gewesen.
Ja, bei den Holländerinnen. Das ist echt krass auch. Ey.
Früher war immer Johnny Longo, oder?
Ja, früher war immer Johnny Longo.
Ja, vor 20 Jahren.
Aber da auch 20 Jahre auch lang.
Ja, genau.
Ja, aber eigentlich immer nur im Zeitfahren, oder? Wie viele,
ich weiß nicht,
wie viele hat die geholt?
Ja, ich glaube immer nur im Zeitfahren, ja. Gut, auf jeden Fall geiles Rennen, sowohl
ja, Frauen ey, als auch Männerrennen bringt einfach dieser Tweet auf den Punkt, wo das erste Foto von letztem Jahr ist, wo Alaphilippe vorne sich freut, zu Unrecht, und hinter ihm sich Tadej Pogacar einfach so an den Kopf fasst. Weil er ihm den Sprint zerstört hat vorher mit seinem komischen Schlangenliniengefahre.
Hat er dies Jahr wieder gemacht, ne?
Ja, aber dies Jahr hat Tadej Pogacar gewusst, wie man es macht.
Ja gut, er ist ja auch noch mega jung, ne? Hat jetzt ein Jahr in Erfahrung da gesammelt bei dem Rennen und
reicht schon.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht so, hättest du vorher Geld auf den gesetzt, dass der den im Sprint schlägt? Ich nicht.
Ja.
Ich hätte eher noch gedacht, Valverde, aber warum der dann die Führung da übernommen hat und von vorne gefahren ist, das weiß aber er selber nicht, ne?
Ja, und auch
so hat er auch gesagt.
Wenn du dir Pogacar anschaust, einfach so was er für Rennen bis jetzt gefahren, das ist so ein Rennfahrer, den kannst du einfach nicht einschätzen, weil der ist so talentiert, dass der nach so einem Radrennen auch am Ende noch sprinten kann, weil er halt wahrscheinlich auch am wenigsten angenockt ist.
Ja, das kann schon sein. Aber ich hätte schon fast gedacht, so boah, jetzt Valverde, der holt sich jetzt an seinem Geburtstag, holt sich das Ding nochmal. Ja,
das wäre natürlich
der
geil
auch
gewesen,
eine super, ne? Super Position und dann fährt er 1 Kilometer vom Ziel, fährt er nochmal nach ganz vorne und fährt einen Sprint von vorne.
Der hat ja alles, der hat alles perfekt gemacht, ne? Bis zum letzten Kilometer. Der ist die Attacken nicht immer nur am Hinterrand gegangen, hast du nie in der Führung gesehen, obwohl er natürlich auch mal in der Führung war, aber so richtiger
Fuchs. Ich war schon fast sicher, dass er da gewinnt.
Aber da hat er sich nach vorne treiben lassen im Gegenwind.
Aber vorher, ne, ganz ehrlich, jetzt mal, habt ihr das Rennen gesehen? Habt ihr die, war in der Spitzengruppe, ne? Da waren so zwei Jungs
Alter,
von Bingo.
Die würde ich mir auch aufregen, ey.
Ey, ganz ehrlich, der eine Typ, ne? Der hat auch Socken gehabt, die waren auf jeden Fall nicht regelkonform, oder? Und der fährt damit 7 Stunden lang durchs Fernsehen. Und.
Das waren übrigens
nämlich
Fingerscross-Socken.
Der Carapaz, ne? Der Carapaz, der macht dann was nicht Verbotenes.
Stimmt, das war nicht verboten.
Das macht was nicht verboten ist und wird disqualifiziert. Und die Socken interessiert niemand mehr. Da haben die extra ein Gerät gebaut bei der UCI. Ja? Aber Sockenlänge ist kein Verbrechen.
Ey, 100 Pro hat aber dieses Gerät einfach irgendjemandem seinen Cousin gebaut von der UCI. Und dann haben die, ah geil, das verkaufen wir jetzt ganz viel, machen wir eine Regel für.
Aber jetzt trotzdem mal, erstmal glaube ich, dass es Fingerscore-Socken war, weil die eine Socke hat hinten dieses Ding dran, diese Niete,
ja,
ich bin mir ziemlich sicher.
Ey, da gibt es aber auch mittlerweile welche, die haben das kopiert und ganz billig geklaut.
Okay, gut. Hoffe
ich immer Werbung bei Instagram.
Dass es Fingers crossed war. Und ich dachte mir auch bei dem super, es war ja kein super Tag, das war halt grenzwertig, aber er saß noch auf dem Sattel drauf.
Klar, saß er im Sattel. Also genau so ist es doch.
Ja, genau. Und das ist halt so, das fand ich auch ein bisschen, jo, also ganz ehrlich.
Ja, ich gebe der Regel noch ein paar Wochen und dann.
Auf jeden Fall Carapaz einer meiner Lieblingsfahrer geworden dieses Frühjahr. Haben wir
geil,
Typ einfach.
Der bei Eintagesrennen immer so, der fährt halt immer super aggressiv, ne?
Ja, da darf der, glaube ich, dann auch so. Giro gewonnen, schon geiler Typ.
Ja, ich meine, bei einer Rundfahrt musst du natürlich auch immer gucken, ne? Du ist ja immer ein bisschen Strategie bei deinen Attacken und beim Eintagesrennen kannst du halt auch mal alles rauslassen. Und da fährt halt Ineos, hat da natürlich auch ein paar Granaten am Start. Übrigens hier auch Theo gegen Hart fährt da, ich glaube, die Redoute brennt immer noch. Wie ist denn der da raufgefahren? Das ganze Feld ist explodiert. Und er hatte, leider war er nicht so war noch nicht mal in Topform. Also ist er irgendwie auch bei Paris-Nizza gestürzt, war mit einer Gehirnerschütterung ein paar Tage raus und ist eigentlich gerade erst so wieder auf dem Weg Richtung Tour de France im Formaufbau.
So geil, dass der Tour fährt. Hammer.
Aber der hat da ganz schön mal einen abgebrannt darauf.
Mhm. Ja. Bevor ich es vergesse, aber habt ihr auch in der Spitzengruppe die Fahrweise von den Bingo-Jungs und den Wonti-Jungs gesehen, dass die wie beim Juniorenrennen irgendwann angefangen haben, nicht mehr mitzufühlen und sich dann irgendwie gegenseitig zu attackieren, obwohl, keine Ahnung, man eigentlich noch eine Chance hatte, viel, viel weiter ins Finale reinzukommen, weißt du? Das war so, ich habe mich da an so ein Nachwuchsrennen erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe. Also, und dann auch Marcinski von Lotto Soudal, der irgendwann einfach auch komplett abgeschaltet hat und die einfach hat machen lassen, aber es war ein bisschen wie so ein Kindergarten, wie der
da gefahren. Da hat der eine aber gut für bezahlt, ne? Weil er so einen krassen Krampf bekommen hat, als er nach vorne also war. Das,
da fand ich ein bisschen lustig auf jeden Fall.
Ja, klar.
Die Fahrweise vorher war es ein bisschen verdient, dieser Krampf. aber ja, Ineos ist überragend. Also jetzt heute ja auch beim Prolog bei Romandie und allgemein die ganze Ardennenwoche halt wenig.
Ja, gut, wenig, also die sind unterhaltsam gefahren, ne? Am Ende kam ja jetzt nicht so viel dabei raus.
Ja, bis auf Amstel halt, ne?
Hab noch.
Kam jetzt nichts. Und Flash. Aber jetzt halt kein Sieg, ne? Aber dafür sind sie auf jeden Fall aggressiv gefahren. Das haben sie auch gesagt, dass sie das machen und ändern wollen. Und ich fand's geil. Und es lässt auf jeden Fall hoffen auf den Giro und vor allem auf die Tour. Auf dann die Fahrweise. Also ich meine, ich hoffe mir da einiges, apropos dass man diese Fahrweise beibehält.
Apropos Tour, habe ich auch noch einen witzigen Tweet gelesen, nämlich man kann sich schon auf jetzt nicht so sehr bergige, aber sehr hügelige Tour de France-Parcours der nächsten Jahre freuen, in dem Versuch, dass David Gaudu die jetzt gewinnt. Franzosen ja dafür bekannt, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass die Tour de France-Parcours so ein bisschen für die französischen Fahrer gebaut werden.
Ja, das reicht aber auch dann nicht.
Ja, für Thibaut Pinot scheint der Zug abgefahren zu sein, mal wieder.
Was eigentlich mit dem? Der fährt kaum, der hat irgendwas wieder abgesagt.
Der Rücken, ne? Ja, der Probleme.
Wo ich auch, ey, die letzten Tage immer so nah am Rad fahren.
Bei mir ist besser geworden.
Ja, bei mir war er ungewohnt jetzt wieder, ne? So einfach. Aber da hatte ich schon richtig Muskelkater, würde ich mal sagen.
Ja, lass doch mal langsam zu unserem Gast schwenken, oder?
Ja, wo sind wir? Ich habe gar nicht geguckt, wo wir hingefahren sind.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Leute, irgendwann demnächst wird's warm, hoffentlich. Zeit für Race Shape, oder? Also ich kann ja nur abnehmen, wenn die Temperaturen steigen und mein Körper so langsam aus dem Wintermodus rauskommt. Meine klassischen Mittel dafür sind morgens nüchtern los oder nach der Einheit eine Weile nichts essen. Um sich dabei aber nicht kaputt zu machen, sollte schon so ein Minimum an Kalorien und die wichtigsten Nährstoffe rein. Auch wenn ich hier immer erzähle, dass der Smoothie von Athletic Greens morgens immer die erste Mahlzeit sein sollte, nach dem Training funktioniert der auch ganz gut. Wenn ich hier zum Beispiel kurz vor der Aufnahme vom Rad steige, dann Smoothie rein und los geht's. Und weil es die perfekte Ernährung nicht gibt, bekommst du mit Athletic Greens die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. Die immer wieder überarbeitete Mischung aus 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen deckt für deine Gesundheit Kernbereiche ab und sorgt so genau für deinen individuellen Bedarf. Es gibt Power-Ups für deinen Körper in den Bereichen Energie und Konzentration, Regeneration und Stressabbau für deine Verdauung und deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Wenn du Athletic Greens noch nicht kennst, du trinkst morgens einfach einen grünen Smoothie und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Einfach einen Löffel Greens-Pulver in kaltem Wasser anschütteln, schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Solltest du wieder erwarten, nach 60 Tagen nicht überzeugt sein, gibt's den Invest von Athletic Greens zurück. Lust bekommen? Probier doch einfach die Variante, dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern zu lassen. Tüte leer, neue steht schon vor der Tür. Also geh einfach auf athleticgreens.com/besenwagen und sicher dir mit uns dein Paket mit 10 praktischen Travel Packs inklusive. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Ja, Andi, wir sind nach Bremen gefahren. Warst du schon mal in Bremen?
Ja, ich war schon mal in Bremen.
Ich nicht.
Nee?
Ernsthaft? Nee, erst, schön, erst mal in Bremen heute. Hallo, wir begrüßen Caroline Schiff bei uns.
Hallo. Willkommen in Bremen.
Hallo.
Ja, ich würde sagen, Caro, dich muss man auf jeden Fall ein bisschen vorstellen, weil da muss man schon so ein bisschen hartgesottener Radsport-Fan sein, dass man deinen Namen auf dem Schirm hat, ohne dich jetzt hier beleidigen zu wollen. Haben wir hier
ja, genau.
Tatsächlich schon berühmtere Profis im Besenwagen gehabt, männlich wie weiblich, aber ich habe mich schon länger drauf gefreut und hatte das eigentlich auch schon länger vor. Und jetzt hat sich so richtig gut ergeben, denn ursprünglich hatte ich mal vor, Caroline einzuladen, einfach so wegen ihrer Karriere, weil sie eben im deutschen Radsport in einem, in Anführungszeichen, Amateurteam fährt, aber eigentlich auf professionellem Niveau Leistung bringt. Aber jetzt hat sie sich in fortgeschrittenem Alter doch noch dazu entschieden, professionell Rad zu fahren. Und wir arbeiten das jetzt nach ihrem ersten Ardennenwochenende, beziehungsweise der kompletten Ardennenwoche, mal mit ihr auf. Ja, wo fangen wir an? Erstmal euch beide gefragt. Kennt ihr Caro schon persönlich? Was habt ihr von Caro vorher gewusst?
Also persönlich nicht, aber über Umwege kenne ich sie ja. Über den Luca Bockelmann, der früher in meinem Devo-Team war und dann auch bei LKT. Der ist ja auch Prima und ich glaube, der trainiert auch viel mit dir, oder? Oder genau. Hat mit Vladi viel zu tun, ja, mit deinem.
Ja, genau. Ja, Luca und ich sind schon befreundet. Wir trainieren auch oft zusammen. Genau. Und ja, genau.
Genau, daher kenne ich die Caro.
Ja.
Ja, also persönlich kennen wir uns auch nicht, aber Basti, du hast das schon lange im Voraus angekündigt hier mal, die Folge. Und das schon immer mal wieder erwähnt. Vor allem Bundesliga-Rennen, letztes Jahr Sauerland-Rundfahrt, ne? Da bist du, glaube ich, auch ganz gut gefahren.
Da ja, genau, bei der Bergmeisterschaft.
Genau, genau. Ja, oder Bergmeisterschaft. Ja, da habe ich das, ja. Da bist du mir dann zum ersten Mal so auf dem Rad aufgefallen. Ne?
Ja, dann wird Caro Zweite. Aber auch nur, weil eine Teamkollegin gewonnen hat. Und im Jahr vorher bist du deutsche Bergmeisterin gewesen auch. Also das war quasi die Titelverteidigung, aber von deiner Teamkollegin, die hat den Titel fürs Team verteidigt.
Genau, da waren wir 1, 2, 3 auf dem Podium mit meinem Team. Und es war ein ganz schöner Erfolg.
Wo trainiert man in Bremen für die Bergmeisterschaft?
ja, so ein paar Anstiege haben wir auch. Also der längste ist dann 3 Minuten lang. Ansonsten, wenn man den ein paar Mal hoch und runter fährt, hat man auch schon ein paar Höhenmeter zusammen. Ja, und sonst wisst ihr ja auch, der Wind, der ist auch immer auf jeden Fall gut zum Trainieren. Und der Harz ist ja auch nicht so weit.
Okay.
Ja, und es hilft auch nicht, so viel Kilos mitzubringen. Und da ist Caro ganz gut aufgestellt.
Genau, das ist so mein einziges Talent. Ich wiege wenig, deswegen muss ich auch nicht viel Watt fahren. Das ist immer ganz hilfreich.
Das ist aber schon gut, wenn man als Radfahrer nicht so viel wiegt. Das ist auch schlecht, wenn man viel wiegt.
Na ja, manchmal vermisse ich aber auch so ein paar Kilos, gerade wenn es so leicht bergab gerade runter geht, da rolle ich schon nicht mehr ganz so gut. Hm. Und wenn ich dann so neben irgendwelchen schwereren Frauen fahre, dann muss ich da echt immer ganz schön kurbeln. Aber gut, die müssen halt dann berghoch kurbeln. Insofern gleicht sich das aus.
Ich verspreche mir von der heutigen Folge so einen relativ breiten Einblick in den Frauenradsport. Von eben irgendwo Amateur bis Profi. Und du kannst dir mal so ein bisschen Einblick geben, vielleicht zu Anfang. Mit dem Team, in dem du zuletzt gefahren bist, bevor du ins jetzt nämlich Andi Schleck Frauenteam gewechselt bist, weil das war zwar noch ein Amateurteam, aber schon so in Deutschland auf dem Level, was mit fast einem Profiteam vergleichbar ist. Erklär mal.
Genau. Ja, also ich bin jetzt 6 Jahre lang in dem Team Max Solar gefahren, oder Max Solar Lindig heißt das Team. Wir sind ein Bundesliga, oder das ist ein Bundesliga-Team und wie du schon sagtest, relativ professionell aufgestellt. Allerdings ist da ja immer der Nachteil im Amateurteam, dass man die Profi-Rennen dann nur mit Einladung fahren kann. Insofern haben wir da größtenteils ein nationales Rennprogramm gehabt, also Bundesliga, Meisterschaften und Rundfahrten sind wir eigentlich immer in Tschechien 2 gefahren und die Thüringen-Rundfahrt. Und wenn es gut lief, vielleicht nochmal irgendwie in Holland oder die Ardèche-Rundfahrt. Ja.
Und die größte Frage, die sich mir dann über die Jahre gestellt hat, und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen in die Vergangenheit, bevor du dann im Bundesliga-Team fährst, vielleicht wie du zum Radsport gekommen bist und so weiter, war aber so, und die hätte ich gerne zuerst beantwortet, warum bist du noch nicht früher professionell gefahren?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir manchmal auch selbst stelle. Es hat sich eigentlich nie wirklich ergeben. Also ich hatte schon ein paar Mal die Möglichkeiten, in so einem solchen Team, wie ich jetzt auch fahre, zu fahren. Allerdings war ich immer ganz gut beschäftigt mit meiner Ausbildung. Ich bin eigentlich ausgebildete Krankenschwester, die habe ich erstmal abgeschlossen. Dann habe ich ein Studium abgeschlossen, habe dann auch Vollzeit gearbeitet und eigentlich den Radsport immer, ja, der lief eigentlich immer so nebenher. Auch das Training war eigentlich immer, ich bin gefahren, wenn ich Bock hatte, auch nie richtig mit dem Plan, also wirklich, wie ich Lust hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so wenig erfolgreich läuft. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann doch mal drüber nachgedacht habe, vielleicht doch noch mal zu schauen, wie weit ich dann auch international kommen kann oder einfach auch noch mal Spaß zu haben und international Rennen zu fahren. Die Rennen, die ich eigentlich immer nur im Fernsehen angucken konnte.
Was hast du studiert?
Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Okay. Genau, also ich habe ein bisschen komischer Weg, also erst Ausbildung zur Krankenschwester, weil ich eigentlich Medizin studieren wollte, aber wir haben dann auch schon unseren Fahrradladen in Bremen in der Zeit aufgemacht und dann hatte ich das Betriebswirtschaftsstudium eigentlich als die sinnvollere Variante angesehen, um das Ganze unter einen Hut zu bringen und das hat sich auch bewährt.
Also ist das von dem Fladerier und dir ist der gemeinsame Radladen quasi?
Genau, den haben wir gemeinsam aufgebaut. Also er wird aber größtenteils von Vladi betrieben. Er schraubt auch, ich schraube weniger, aber ich mache eigentlich alles Backoffice-mäßig, alles, was anfällt. Ja, man kann es ein bisschen Mädchen für alles nennen. Ich unterstütze ihn da, Schrauben mache ich weniger. Aber ja, es wird auch immer mehr, Fahrradbranche läuft. Ich merke das. Also,
habt ihr noch Teile zum Verkaufen?
Ja, habt ihr noch Ketten?
Das Thema haben wir gerade. Räder wird langsam knapp. Also es ist eine krasse Situation gerade. Wirklich.
Ja. Ich habe noch 5 neue SRAM Red Ketten zu Hause. Die würde ich
meistbietend verkaufen. Bei Heidi, die werden immer teurer. Bei Heidi lieber. Ja, also es ist wirklich verrückt. Und wir merken das auch. Ich habe auch zwischenzeitlich jetzt mit dem Profivertrag, mit den Rennen, mit dem Laden, das wird alles immer mehr. Da habe ich auch zwischenzeitlich schon mal gedacht, ob das jetzt alles so eine gute Idee war. aber bisher macht es noch Spaß.
Ja, jetzt holen wir doch noch mal ganz weit aus und erzähl mal, wie du überhaupt zum Radsport gekommen bist.
Zum Radsport gekommen bin ich auch über meinen Freund Vladi. Der damals, als ich ihn kennengelernt habe, da war ich 21, da ist er für das Bremer Amateurteam SWB gefahren. Und da habe ich auch mein erstes Fahrradrennen gesehen in Buchholz, GP Buchholz. Das war mein erstes Rennen, bei dem ich dabei war. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und dann habe ich beschlossen, das möchte ich auch machen. Dann habe ich mir... Ja, ein Rennrad hatte ich schon, aber habe dann ein bisschen auf was Professionelleres umgesattelt, mit dem ich dann auch ein bisschen konkurrenzfähig war und bin dann relativ schnell die deutsche Meisterschaft in Bochum gefahren. Bin da auch angekommen. Da bin ich sogar noch auf dem Crosser gefahren mit Straßenbereifung. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Genau, dann bin ich auch relativ früh dann schon mal international gefahren. Bin aber ziemlich böse gestürzt, hatte dann zwischendurch auch mal wieder keine Lust und so hat sich das dann ergeben. Aber eigentlich wirklich hat Vladi mich in diese ganze Szene mit reingezogen.
Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall und relativ ungewöhnlich. Also nicht schon früher, sondern erst mit 21 und dann direkt eigentlich auch schnell. Hast du vorher Sport gemacht?
Ja, also ich habe früher mit Schwimmen angefangen. Also ich bin aus dem Leistungssport eigentlich schon ganz früh im Schwimmen angefangen und dann bin ich zum Laufen gekommen. Dann habe ich auch mal Triathlon gemacht, auch alles immer relativ erfolgreich.
Liegt nahe mit dem Triathlon dann.
Ja, genau. Aber ja, Triathlon hat mich irgendwie dann auch so ein bisschen genervt. Weiß ich auch nicht, war dann irgendwie nicht.
Alle.
Ja, genau, ja, es ist so. Sorry an alle Triathleten, die zuhören, aber es ist einfach irgendwie komisch. Und ja, ich fand dann Radfahren irgendwie cooler. Aber ich laufe auch nach wie vor ziemlich häufig und gerne. Und was ich nicht mehr gern mache, ist Schwimmen. Ich glaube, das musste ich einfach viel zu viel früher machen. Insofern, damit habe ich komplett abgeschlossen. Aber ja. Genau, also Sport habe ich schon immer gemacht, insofern war ich da auch ganz gut vorgeschädigt. Ja.
Ja gut, das erklärt so ein bisschen auch so den einfacheren Einstieg, wenn da das System schon ganz gut funktioniert unter Last, dann kann man das natürlich da auch besser umsetzen. Und
ja, das hilft.
Ja, dann hast du ja auch...
Wobei, ja? Ja, ich muss sagen, ich habe alles immer, also außer das Schwimmen früher, sonst dieses Laufen und Triathlon immer wirklich, ja, ich bin halt laufen gegangen, also raus und laufen gegangen, aber nie irgendwie Intervalltraining oder sonst irgendwas. Also,
und fürs Fahrradfahren hast du dann damit angefangen, oder?
Ja, eigentlich, dass ich da wirklich mit System trainiert habe, das kam dann auch relativ spät. Erst habe ich immer genau das gemacht, was Vladi gemacht hat, immer einfach hinterhergefahren. Und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen, mich damit selbst zu beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, das bringt dann schon was, wenn man auch mal ein bisschen mit Struktur trainiert. Und ich habe da natürlich durch Vladi auch immer ziemlich gute Tipps. Und er weiß schon ganz gut, wie es funktioniert. Deswegen...
Und jetzt machst du dein Training dann selber oder hast du einen Coach?
Nee, seit letztem Jahr habe ich einen Coach. Das ist ein auch aus dem World Tour Bereich. Der kam vom Team Sunweb. Der hat die Damen beim Team Sunweb trainiert.
Okay.
Der ist inzwischen ist er da nicht mehr. Ist jetzt im Rudersport olympisch. Der macht die olympischen Ruderer in Holland trainiert er, okay. Den Achter, glaube ich. Und ja, und mich halt, genau. Und das läuft auch richtig gut. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich dadurch nochmal einen guten Schritt nach vorn machen konnte, weil es einfach strukturierteres Training ist. Also es ist wirklich, ja.
Da können wir uns ja bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr was ausrechnen mit dir. Ich habe nur mal so deine Pro-Cycling-Stats durchgegangen, bist gefühlt irgendwie fast jedes Jahr Top 10 gefahren. Also das stimmt nicht ganz, aber viermal schon. Und dann, wie gesagt, diesen Bergmeistertitel und Vizetitel. Wenn du jetzt noch was drauflegst, dann können sich die anderen warm anziehen, glaube ich. Außer bei einer Sprintankunft.
Ja, es ist halt, ja, genau. Es ist natürlich auch immer, irgendwo ist ja auch dem Ganzen eine Grenze gesetzt. Bei mir ist es halt immer, alles unter einen Hut zu bringen, professionell trainieren mit dem Job und so. Da ist eigentlich eher immer das Problem, dass ich die Erholung wirklich habe. Und das ist so eine Gratwanderung. Deswegen, da habe ich auch echt immer Angst, dass ich da irgendwann mal... vielleicht so ein bisschen, ja, zu viel mache. Ja, da habe ich jetzt auch gerade nach der Ardennenwoche wieder mit meinem Coach ein Gespräch gehabt, dass wir da echt immer ziemlich aufpassen müssen. Weil ich auch ein Typ bin, der eigentlich immer alles perfekt machen will und nie irgendwo mal sagen kann, nee, ist jetzt zu viel. Ja.
Hast.
Aber ja, bei einer deutschen Meisterschaft noch mal eine Medaille ist natürlich mein Ziel, sonst würde ich es nicht mehr machen. Also man muss ja Ziele haben. Mhm.
Was ich mich gefragt habe, dann hast du quasi mit 21 angefangen und eigentlich auch schon so auf dem Niveau Deutsche Meisterschaft und dann eben wahrscheinlich relativ schnell Bundesliga. Und jetzt hast du dich nochmal dafür entschieden, was ja dann knapp 15 Jahre später ist, 14 Jahre glaube ich, da nochmal im Profifeld zu schnuppern. Du hast ja relativ viel an Entwicklung im deutschen Frauensport quasi mitgekriegt. Ist das auch ein Grund, das jetzt nochmal zu machen? Ist es irgendwie gerade nochmal attraktiver geworden?
Ja, also definitiv. Man merkt im Moment gerade, dass sich da extrem viel entwickelt. Der ganze Frauenradsport wird professioneller. Das Niveau ist auch echt extrem gestiegen. Also ich habe da, wie du gerade gesagt hast, ziemlich viele Jahre das beobachten können. Klar, man weiß nie, wie man selbst, ob man selbst schlechter geworden ist oder besser geworden ist. Aber im Moment kommt es mir schon so vor, dass es ein extrem hohes Niveau ist. Und das macht das Ganze ja auch attraktiv. Also ich habe das von außen beobachten können, die Profirennen. Und ja, fand das jetzt einfach nochmal schön, da selbst bei zu sein in so einem professionellen Umfeld und dass wir auch jetzt ein bisschen mehr TV-Übertragungen bekommen, das macht das ja auch attraktiver, dass man seiner Familie sagen kann, guck mal, vielleicht mit ein bisschen Glück könnt ihr mich im Fernsehen sehen, wenigstens am Start. Aber, ja.
Also ich meine, international ist es ja für uns alle ziemlich offensichtlich, was passiert, weil du gerade schon gesagt hast, TV-Übertragungen und auch die Anzahl der Rennen wird immer mehr. Aber wie ist denn das dann in Deutschland? So, du bist jahrelang Bundesliga gefahren, bis zum letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr auch Bundesliga fährst? Als Gastfahrerin vielleicht irgendwo?
Genau, also ich werde mich heute noch als Einzelstarterin melden, weil ich glaube, Karbach wurde jetzt auch ausgeschrieben.
Stimmt, ja.
Und heutzutage muss man ja jedes Rennen mitnehmen, was irgendwie stattfindet. Insofern werde ich da auch am Start stehen. Ja, Bundesliga muss man das, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Also da muss ich sagen, soweit ich das beurteilen kann, ist da das Niveau jetzt nicht so extrem hochgegangen. Weil ich weiß, früher, als ich in der Bundesliga fahren bin, waren auch immer noch Team Nürnberger und die ganzen Mädels am Start. Und das war auch schon immer ein krasses Niveau. Und mir fiel es in den letzten Jahren leichter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich besser geworden bin oder wie. Also ist halt schwer zu beurteilen. Aber ich würde sagen, auf nationalem Niveau ist es nicht so, dass da das Niveau so hochgegangen ist. Aber international definitiv. Also ich glaube, da geht die Schere jetzt natürlich auch extrem auseinander, weil es einige Sportlerinnen gibt, die wirklich professionell trainieren, davon leben können. Und dann eben der Rest, der sozusagen das Feld auffüllt, die dann so wie ich nebenher arbeiten und irgendwie versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Hm. Das macht das Ganze, ja, es wird so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft, glaube ich.
Und also jetzt meine Außenwahrnehmung, ne? Ich habe relativ wenig Ahnung davon. Ich hatte früher ein bisschen mit über Thorsten Wittig, ja, den wir alle kennen, so ein bisschen, genau, so ein bisschen mit Frauenradsport auch zu tun.
Kenne ich nicht.
Ja, du vielleicht nicht, aber jetzt so. Also, du kennst ihn ja, Caroline.
Ich kenne ihn.
Genau. Also Leute, die im Cross unterwegs sind und Frauenradsport in Deutschland, die jetzt so unser Alter sind, kennen ihn auf jeden Fall. Ehemaliger Mann von Hanka Kupfernagel zum Beispiel. Der hatte so Getränke Hoffmann damals. Und da habe ich mal so das Gefühl gehabt, okay, gut, es geht voran, es passiert was in Deutschland, so im Frauenradsport, also auf nationaler Ebene auch. Aber dann, wie du schon sagst, dann war irgendwann die Zeit, Nürnberger gab es nicht mehr. Und dann kam High Road und so und dann dieser Frauen Radsport auf der internationalen Ebene wurde immer besser, ja, und auch die Deutschen wurden immer stärker, also auch breiter. Aber national, wenn du dir die Rennen anschaust, ich will halt auch keiner Fahrerin zu nahe treten, das ist ja bei den Männern auch nicht anders, aber siehst du halt so einen krassen Abfall an Leistung. Das ist wirklich, ihr fahrt ja zum Teil vorne in der Spitzengruppe rum mit 10 Fahrerinnen oder vielleicht sogar weniger und überrundet ja fast den Rest des Feldes, so hat man das Gefühl.
Ja.
Und ich frage mich manchmal auch, wie man das irgendwie, also was man da machen müsste, damit sich das halt ändert. Ne? Also ich meine, klar kommt immer wieder gute Fahrerin am Ende raus, ja. Aber so in der Breite ist das halt gar nicht gegeben. Aber wir haben da bei den Männern das gleiche Problem so ein bisschen. Mhm. Bei Junioren wird es gerade ein bisschen anders. Ich glaube bei Juniorinnen, aber im männlichen Bereich und im weiblichen Bereich bei der Elite finde ich es echt immer so ein bisschen, da passiert nicht so viel. Gefühlt.
Ja. Das ist auch schon so eine Gabelung, ne? Da gehen halt die Besten bei den Männern in die Devo-Teams der World-Tour-Mannschaften. Und bei den Frauen ist es dann eben auch so, dass die besten Juniorinnen direkt in die UCI und Women's World-Tour-Teams wechseln. Also die Bundesliga ist da so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen Abstellgleis, aber zumindest mal so eine Zwischenstation nochmal, wo dann die Leute oder die Fahrer und Fahrerinnen, die sich vielleicht noch nicht so früh entwickelt haben, erstmal noch 1-2 Jahre da fahren oder dann eben dann da bleiben. Ne?
Ja. Ja, also ich sehe das genauso wie du, Paul. Also das Niveau ist da halt wirklich dann nicht sonderlich hoch und es wird ja auch, es ist ja auch, unserem Bundestrainer ist es ja auch bewusst, so ein Bundesliga-Sieg, das zählt ja eigentlich wirklich gar nicht. Also es interessiert die halt auch nicht. Was ja auch zu Recht ist. Also kann man ja auch keinen Vorwurf machen.
Ja genau, aber es sollte eigentlich nicht so sein. Ne? Und ich frage mich da immer, wie man das vor allem auch gerade, ich glaube, der männliche Bereich, da gibt es immer noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu zeigen, auch international, dadurch, dass ja auch Amateurteams zum Teil auch ganz gute UCI-Rennen fahren und wir allgemein ja auch ein viel größeres Programm haben im männlichen Bereich als im weiblichen. Mhm. Aber was man tun könnte, so auch als deutsches Frauenteam, was jetzt keine Profilizenz hat, wie man da irgendwie was machen kann und auch der BDR, um halt vielleicht diese Lücke ein bisschen zu schließen, weil ich finde das halt schon krass, ne, diesen Leistungsabfall. Und aber ja, ich habe natürlich auch keine Lösung.
Ja, erste und zweite Bundesliga vielleicht.
Sind ja auch
ein paar, dass du sagst, du machst die erste.
Frauen fahren halt nur noch 20 Fahrerinnen.
Ja, nee. Also ich würde es halt international machen dann.
Also. Das hatten wir ja bei der U23, habe ich es auch schon ganz oft vorgeschlagen, aber ich glaube, das ist zum Teil nicht so leicht wegen UCI und dann sind die Rennen so teuer, wo die UCI ja auch wieder Geld haben will vom Veranstalter und so. da sind ja immer so Behörden, also so organisatorische Probleme und Bürokratie. Aber ja, also ich glaube, wir hängen da so in Deutschland so mit der Bundesliga echt so ein bisschen so fest, ne? Stagnieren da seit sehr, sehr vielen Jahren.
Ich denke, es gibt ein paar Sachen, die jetzt definitiv noch in Kinderschuhen sind, die ich aber jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren wahrgenommen habe, die tatsächlich für den Frauenbereich, glaube ich, super gut sind. A, dass notgedrungen diese Bundesliga auf Swift durchgeführt wurde und einige Frauen vielleicht gemerkt haben, boah, leistungstechnisch bin ich ja schon da bei den Leuten, die in der Bundesliga vielleicht vorne oder in der Mitte mitfahren und sich dann mal, es geht ja immer irgendwo um Attraktivität, wenn du Nachwuchs generieren willst. Und dann gibt es so Teams wie, ich weiß zum Beispiel von diesem Gießen-Bieler-Team, dass sich da auf jeden Fall ein paar Leute ganz intensiv mit dem Frauenteam beschäftigen. Da ist jetzt natürlich noch kein Weltklasse-Star rausgekommen, aber so fängt es ja mal an. Einfach mal ein paar Jahre lang da Nachwuchsarbeit machen, beziehungsweise auch Strukturen taktisch arbeiten und sowas beizubringen. Und sowas muss halt mehr passieren, aber es ist auf jeden Fall schon so ein bisschen was da.
Aber du arbeitest ja auch in der Radbranche bei BBB im Marketing, ne?
Genau.
Wie seht ihr das denn als Firma? Also seht ihr als Firma nur Frauen machen Radsport oder seht ihr den Frauenradsport an sich, also so auf einer Leistungsebene auch irgendwo als wichtig an, so als Firma gesehen? Es geht mir jetzt gar nicht so um BBB, aber ich meine, du bist ja unterwegs in den Kreisen und wirst ja sicherlich ein bisschen Einblick haben, auch was andere Firmen machen und wie also die Tendenzen sind.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass der Frauenradsport, also der Sport an sich, auf jeden Fall an Attraktivität gewonnen hat und dass es sich auch lohnt, da zu investieren inzwischen. Auch gerade, weil wir ja wegen der Fernsehübertragung die ganze Aufmerksamkeit in Social Media, also gerade auch mit BBB haben wir uns entschlossen, jetzt seit diesem Jahr da mehr zu investieren und wir machen jetzt auch nichts mehr im Männerbereich, wir fokussieren uns jetzt auf die Damen, was ich richtig cool finde. Also,
okay, ihr habt das komplette Budget quasi rausgenommen. Okay.
Genau, also wir haben letztes Jahr haben wir mit Vanti, haben wir das war ja kein World Tour Team, aber ein Herren-Profi-Team gesponsert. Vorher hatten wir FDJ als Team und das machen wir alles nicht mehr. Also wir haben jetzt das gesamte Budget eingespart. Und
jetzt hat BBB Budget und dich an die Schleck Women Team investiert.
Ja, ganz so war es nicht, aber
wir geben euch so und so viel und wir geben euch Caro noch dazu.
Ja, genau. Naja, gut, den Kontakt habe ich dann hergestellt von Andi Schleck zu BBB. Also es wurde auch schon mal gemunkelt, habe ich gehört, dass ich mich mit BBB bei Andi Schleck eingekauft hätte. Was ich sehr lustig fand. Also sowas nicht.
Ja gut, das ist immer dann die erste Schlussfolgerung, ne?
Ja.
Wenn man dann weiß, wo jemand arbeitet. Aber,
erzähl doch mal. Das
hatte ich jetzt auch nicht so hergestellt.
Ich glaube, hat in Deutschland noch keiner so richtig mitgekriegt, beziehungsweise ich definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, aber wie ist das Team zustande gekommen? Was macht Andi eigentlich? Und was macht er in dem Team? Und plötzlich gibt es da so ein Frauenprofi-Team mit Andi Schleck als Namenssponsor.
Genau, Andi Schleck, also das Team gab es schon vorher, das war vorher ein Amateurteam und Andi Schleck hat vorher auch schon in diesem Team sich engagiert. Er hat selbst einen Radladen in Luxemburg und er war eigentlich immer Radsponsor, was er jetzt auch ist. Ansonsten habe ich persönlich Andi Schleck noch nicht getroffen, also ich fahre ihn auf dem Trikot spazieren. Hab da ansonsten nichts mit Andi zu tun. Ich freue mich, dass er da versucht, den Frauenradsport irgendwie zu unterstützen. Und aber die Details kenne ich da jetzt auch nicht, was genau er da macht. Und
wie bist du jetzt da reingekommen? Hast du es dir selbst ausgesucht quasi oder wo kam der Kontakt her?
Der Kontakt kam eigentlich zustande, der Teammanager, Thiago Kuppens, der ist ein alter Bekannter, also Vladi kennt ihn von früher schon und ich hatte schon über Social Media Kontakt zu Thiago. Mhm. Und im letzten Jahr fanden ja kaum nationale Rennen statt und ich hatte aber trainiert, war eigentlich relativ fit und wäre halt gern nochmal international gefahren. Und Thiago hat schon in seinem Amateurteam noch ganz gute Renneinsätze gehabt international. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben über Facebook, ob er vielleicht noch mal einen Platz frei hätte für irgendein Rennen für mich. Und dann hat er auch direkt geschrieben, ja, hier hätte ich noch was frei, könntest du starten. Das waren aber gerade leider die Termine, wo ich Deutsche Meisterschaft und Deutsche Berg hatte. Insofern war das dann nicht möglich. Aber dann hat er mir im gleichen Zuge auch gesagt, dass er für nächstes Jahr ein UCI-Team plant und ob ich nicht Lust hätte. Mhm. Ja, und dann habe ich erst mal überlegt. Also da zu der Zeit hatte ich eigentlich noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, jetzt nochmal in einem Profiteam zu fahren. Klar, man überlegt sich jedes Jahr, was mache ich nächstes Jahr? Gerade in meinem Alter ist es eigentlich jedes Jahr die Überlegung, höre ich auf oder mache ich was anderes oder was mache ich jetzt eigentlich? Genau, und mein Trainer hatte mir aber sowieso schon gesagt, dass ich doch, weil er es unterstützen würde, wenn ich nochmal im Profibereich gucke, was geht, weil er meine Werte gesehen hat und meinte, da ist auf jeden Fall das Potenzial vorhanden. Und wenn ich so viel Aufwand betreibe, soll ich das doch nochmal machen. Ja, und dann war die Entscheidung ziemlich schnell gefällt.
Sag Werte. Mit welchen Werten kann man sich als Frau Gedanken machen, um damit zu fahren?
was für Werte will sie jetzt wissen?
Das muss der Paul fragen.
Keine Ahnung. Also ich finde Frauenwerte noch schwierig, weil ich weiß nicht, wie unsere prozentuale Verteilung ist zwischen Männern und Frauen, aber es wäre vielleicht gut, wenn du es mal in Kontext stellst und mal sagst, was deine Schwellenleistung ist, also Watt pro Kilogramm und vielleicht auch so, keine Ahnung, 5-Minuten-Wert oder sowas. Dann kann man es vielleicht auch ein bisschen vergleichen, weil man sollte halt Frauen- und Männerwerte nicht zwingend vergleichen, ja. Obwohl man, glaube ich, mittlerweile bei einer Van der Bregen gar nicht mehr so weit davon entfernt ist, was die Männer fahren, ne?
Ja, also mein Freund vergleicht auch immer Frauen- und Männerwerte. Deswegen werde ich immer runtergemacht. Das ist immer sehr deprimierend. Aber ja, also ich habe eine Schwelle von 230 Watt und wiege 46,5 Kilo.
Und gut, ist auch immer Taschenrechner raus.
Ja, ihr dürft rechnen.
Ja, stabil.
Wobei ich ja bei diesen Schwellenwerten auch immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich glaube, das wurde auch schon mal diskutiert. Mhm. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass ich das eine Stunde durchfahre.
Insofern, ja, ich glaube, ich kann sich keiner. Also,
genau. Ja. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Möchte ich auch nicht ausprobieren.
Es gibt ja auch keinen Berg, der eine Stunde lang ist. Ja.
Eben. Also,
gibt's schon, gibt's halt, aber.
Ja, genau. Schon, und auch, es gibt auch Zeitfahren. Aber ja, das sind jetzt übrigens um die 5 Watt pro Kilogramm.
Watt pro Kilo.
Genau,
da bist du hier jetzt? Auf jeden Fall schon in der vorderen Hälfte. Oder Basti, kann ich sagen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da bist du in den Top 2 hier. aber das ist halt, wenn man jetzt vergleicht, zum Beispiel bei Männer-Bundesliga, da weiß Andi ja auch ein bisschen was, da ist 5 Watt pro Kilogramm, würden sich auch schon viele drüber freuen, glaube ich.
Ja,
ja. Genau, von daher ist das auf jeden Fall schon sehr solide, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Van der Bregen wahrscheinlich auch Richtung 6 bestimmt auch hat.
Hm. Ja, die Richtung. Muss, also das ist ja schon krass, wenn ich jetzt auch die ja, anders kann ich mir jetzt nicht, oder die hat immer einen Motor.
Ja, jetzt können wir da ja auf das Spannende rübergehen und du kannst jetzt mal von deiner letzten Woche berichten. Also, du meintest schon, du hast ja, was zu erzählen. Genau. Also.
Ja, da sind die Wattwerte auch eigentlich ein ganz gutes Thema, weil ich bin letzte Woche beim Flash Wallon bin ich nochmal Bestwerte gefahren und war trotzdem nicht vorne. Insofern habe ich mich dann auch gefragt, was die vorne fahren. Allerdings wisst ihr auch, hat das Ganze natürlich auch immer noch mit Positionierung was zu tun. Und wenn man hinten in den Berg reinfährt, dann kann man noch so schnell fahren, dann ist man halt trotzdem nicht vorne. Ja. Insofern war das alles schön zum Lernen die ganze Woche. Ja, war cool. Also ich habe mich super gefreut, dass ich diese Ardennen-Klassiker fahren kann. Und die World Tour-Rennen, das war für mich auf jeden Fall ein absolutes Highlight und hat super viel Spaß gemacht.
Aber war es einfach ein krasser Unterschied? Also so von allem, Positionskampf, natürlich allein Leistung, dann der ganze Trubel drumherum, das Verhalten von den Rennen. Jetzt auf einmal, du fährst jetzt ja Radrennen, wenn du nicht um Sieg fährst. In der Bundesliga fährst du ja hin, bist immer eine Favoritin. Gehe ich davon aus. Und jetzt ja auf einmal eher nicht.
Eher nicht.
Genau.
Eher so.
Aber wie ist das? Also wenn man das mit 35 das erste Mal hat, dass man, also du fährst ja mit den größten Sportlerinnen, ja, in deinem Gebiet. So.
Ja, genau. Also ja, international bin ich ja auch schon vorher Rennen gefahren. Thüringen-Rundfahrt bin ich ja irgendwie jedes Jahr am Start gewesen. Da habe ich ja schon so ein bisschen ein Gefühl dafür gehabt, wie es dazu geht. Ja, Amstel war, muss ich sagen, schon ein kleiner Schock. Also ich glaube, das haben auch die ganzen Umstände drumherum auch noch gemacht, dass das alles ein ziemlich harter Tag für mich war. Das waren irgendwie 1 Grad am Start bei meinem Gewicht. Da ist auch nicht viel Fett vorhanden. Da habe ich schon am Start so geklappert, dass ich irgendwie nie richtig warm geworden bin im Rennen. Und ich glaube, ich war von der Vorwoche auch noch ein bisschen gestresst. Insofern ja, konnte ich das Rennen dann nicht beenden. Also meine Gruppe wurde 2 Runden vor Schluss rausgenommen. Ich glaube, wir hatten zu der Zeit, weiß nicht, 10 Minuten Rückstand auf die Spitze. Also es wurde auch relativ schnell rausgenommen. Ja, das war erstmal so deprimierend für mich, weil wie gesagt, ich konnte mich eigentlich auch nicht belasten in dem Rennen, weil ich so unterkühlt war, weil wir auch um 8.30 Uhr Start hatten und ich glaube, ich hatte einen Maximalpuls von 174 in dem Rennen, wo ich normal 20 Schläge noch nach oben offen hätte. Ja, also das war eher so zum Vergessen. Das Schöne war, ich habe gleichzeitig auch noch für BBB dort gearbeitet. Ich hatte einen Fotografen dabei mit BBB, der hat den ganzen Tag noch so in Bildern festgehalten. Insofern war es alles, ja, alles zusammen doch ein schöner Tag und hat sich doch gelohnt. Ja, ja, danach war ich natürlich erstmal super down am Montag und habe mir gedacht, scheiße, eigentlich kann ich auch gleich wieder nach Hause fahren, weil wenn ich jetzt jedes Rennen abgehängt werde, was soll das? Was soll der Aufwand? Warum hänge ich dann hier in Belgien rum? Dann kann ich auch arbeiten. Ja, dann...
Das ist meine Arbeitsmoral.
Man muss auch dazu ja sagen, eigentlich hatten wir diesen Interviewtermin mit dir, also Podcast, Besenwagen, für letzten Dienstag schon ausgemacht, wo dann ganz, ganz spontan noch Michael Gogel reingecrashed ist und du dich wahrscheinlich gefreut hast.
Das hat ganz gut für mich gepasst, weil Dienstag ging es schon wieder berghoch mit der Stimmung, aber war immer noch nicht so richtig. Aber ich habe mich dann doch gut zusammenreißen können und war eigentlich für Mittwoch super motiviert. Also da muss ich auch mal sagen, klar, mein Freund, der hat mich auch dann echt motiviert, mein Trainer auch. Die haben mir nochmal meine Qualitäten vor Augen geführt, haben gesagt, du kannst das von deiner Leistung her. Du musst nur irgendwie zusehen, dass du da was dran änderst an der ganzen Einstellung vorm Rennen und Positionierung. Und das habe ich dann eigentlich am Mittwoch auch echt gut hingekriegt. War noch ein paar Grad wärmer am Start, kam mir dann noch entgegen, aber ich war das ganze Rennen total fokussiert, konnte super Position fahren, war auch direkt zum Anfang des Rennens in einer kleinen Gruppe weg. Dadurch bin ich dann auch richtig gut warm geworden, also der Motor lief dann auch und ja, dann war das auf jeden Fall für mich ein gutes Rennen, also da habe ich gemerkt, dass es doch irgendwie geht und dann war ich auch wieder motiviert und habe wieder Hoffnung geschöpft.
Wie lange warst du mit der Gruppe weg? Wie war das dann, als die Favoritinnen quasi euch eingeholt haben? Konntest du da noch ein bisschen dranbleiben? Ja. Oder?
Ja, es war ein bisschen auch schwachsinnige Fahrweise von mir, muss ich sagen. Ich wollte an dem Tag auf jeden Fall eine Gruppe, weil ich wollte nicht wieder eine Wiederholung vom Amstel haben und habe das eigentlich von Anfang an probiert und dann sind 2 Fahrerinnen irgendwann weggefahren, ich glaube nach 20 Kilometern, hatten dann so 30, 40 Sekunden und ich dachte, gut, an dem Anstieg haben sich alle angeguckt, ich attackiere nochmal und versuche hinzufahren. Habe ich gemacht, habe attackiert, eine kam mit und wir sind auch gut weggekommen direkt, aber leider nie nach vorne. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die vielleicht vorne mal kurz warten, weil zu viert wäre es auf jeden Fall einfacher gewesen als zu zweit. Ja, so sind halt 2 Zweiergruppen da vor sich hingetuckert und hinter uns mit einer Minute Rückstand das Feld. Und beim Flash Wallon geht es dann eigentlich erst nach 54 Kilometern in den ersten Anstieg und direkt am Fuße des ersten Anstiegs haben sie uns eingeholt. Die kamen dann auch recht ziemlich schnell und ja, dann habe ich erstmal gedacht, scheiße, jetzt habe ich hier alle meine Körner hingeschmissen und jetzt geht's in den ersten Berg und wahrscheinlich fliege ich gleich hinten raus und mein Rennen ist wieder beendet. Aber irgendwie ging's. Also ich konnte mich dann über den Anstieg noch mit rüber retten und die nächsten Anstiege gingen auch. Leider kam irgendwann ein 20% Anstieg, wo einige Fahrerinnen vor mir absteigen mussten und schieben mussten. Und dann war vorne die erste größere Gruppe abgefahren. Und ich war dahinter in der Gruppe und da kamen wir auch nicht mehr zurück. Das war ein bisschen ärgerlich, weil es war einfach unnötig. Also ich weiß auch nicht, warum man da absteigen und schieben musste. Also. Ich ja, habe auch nur gedacht,
Für nächstes Jahr weißt du Bescheid.
Ja, wollte ich gerade sagen. Klar. Du hast ja jetzt ja ein bisschen Erfahrung gesammelt und vor allem Selbstvertrauen tanken können jetzt mit den beiden.
Ja.
Also danach kam ja noch Lüttich-Bastogne. Ich glaube, das ging auch auf jeden Fall ganz gut.
Ja, Lüttich war wieder arschkalt, es war wieder blöd, aber und ich hatte einen Defekt und musste auf unser Sparebike, was so ein bisschen Low Entry Level leider ist. Mhm.
Insofern. Und ich saß nur eins oder was?
Naja, wir haben eigentlich für jede Fahrerin eins und mir wurde auch vorher gesagt, dass es auf mich eingestellt sei, aber irgendwie saß ich einen Meter zu tief und die Bremsen haben auch nicht so richtig funktioniert und die Reifen waren, glaube ich, so 20 Millimeter Reifen, Rubino Pro, war nicht so geil und ich saß ungefähr ab Kilometer 2 auf diesem Rad. Und mir wurde dann gesagt, dass meine Schaltung hat nicht funktioniert. Mir wurde über Funk gesagt, ich hätte meinen Akku nicht geladen, aber ich habe ihn direkt vorher im Hotel noch geladen, also einen Tag vorher. Insofern habe ich dann erstmal eine Diskussion über Funk gestartet, dass ich mein Rad wieder haben will. Und irgendwann durfte ich dann auch zurücktauschen, weil sie es dann wohl irgendwie doch wieder hingekriegt haben. Aber ja, dann war halt vorne auch schon wieder eigentlich eine Gruppe weg und ich war dann dahinter halt. Aber ich konnte auch zu Ende fahren und ja, bin auch angekommen, ja. Insofern war das dann in Ordnung. Den Umständen entsprechend war es okay.
Wie ist es denn fürs Team allgemein gelaufen? Wer sind deine Teamkolleginnen? Was hat man da insgesamt für Ambitionen?
Ja, unser Team tut sich auch sehr schwer. Ich kenne auch sehr wenige meiner Teamkolleginnen oder kannte bisher sehr wenige meiner Teamkolleginnen. Bisher sind eigentlich maximal 1 bis 2 Fahrerinnen ins Ziel gekommen bei den Profirennen jetzt. Daran sieht man ja auch, dass das Niveau auf jeden Fall hoch ist und dass Fahrerinnen, die nicht jetzt wirklich Top-Niveau haben, da sich schwer tun. Und haben wir jetzt unsere Taktik dann für die World Tour Rennen eigentlich auf darauf eingestellt, dass wir versuchen, in Gruppen zu gehen. Das hat dann eigentlich ab dem zweiten Rennen, also ab Flash Vallon, auch gut geklappt. Wir haben uns immer gut vorne gezeigt. Jetzt beim Lüttich-Bastogne-Lüttich war auch meine Teamkollegin Claire aus Luxemburg, die war in der Spitzengruppe, hat sich auch die erste Bergprämie gesichert. Da waren wir auch bei GCN und Eurosport, glaube ich, ganz gut zu sehen. Und das ist ja dann für ein kleines Team eigentlich das, was zählt. Also das ist ja das, wir können vorne nicht dabei sein, aber wir müssen uns irgendwie zeigen. Und das ist so unser Plan und das versuchen wir. Aber auch das ist nicht einfach, weil das denken sich natürlich alle. Und da muss man zusehen, dass man da irgendwie was abkriegt vom Kuchen.
Mhm. Mal eine großräumigere Frage. Du kennst jetzt so viele Seiten der Medaille. Welchen Weg würdest du Nachwuchssportlerin, man muss ja nicht mega jung sein, kann aber auch, die merkt, sie hat Druck und hat Bock, raten Richtung professionellen Radsport. Wo wendet man sich hin? Wo fängt man an? Worüber geht man?
Ja, klar, also wenn man im Nachwuchs schon gefahren ist als Juniorin, dann wird ja auch vom BDR relativ schnell erkannt, ob das.
Ich würde jetzt mal genau auf den anderen Weg gehen. So, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, ich bin schnell, ich bin vielleicht schon 21.
Okay.
So ja. Wie du.
Dann, ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Da würde ich aber auf jeden Fall versuchen, in ein Team wie das, in dem ich jetzt fahre, also ein kleineres Profiteam, da reinzukommen, um halt diese Rennen fahren zu können. Ich glaube, das war auch immer mein Fehler, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe... aber ich denke, es ist heute auch einfacher wahrscheinlich, weil es eben professioneller wird. Aber ich denke, so kann man sich einfach nur zeigen, weil es bringt nichts, wenn man Bundesliga-Rennen fährt. Das interessiert dann einfach keinen. Und man muss international Rennen fahren. Und auch wenn man da am Anfang, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze kriegt, irgendwann wird man ein Rennen durchfahren, irgendwann wird man sich entwickeln und gut fahren, wenn man Talent hat. Und dann werden auch die großen Teams auf einen aufmerksam. Ich glaube, das geht nur über den Weg. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit Investition am Anfang, in Zeit, vielleicht auch in Geld, weil die kleinen Teams werden kein Gehalt zahlen. Ich bekomme auch kein Gehalt, das kann ich auch ganz offen so sagen, das ist einfach so. Und da muss man nicht denken, dass man am Anfang schon da irgendwie, ja, dass einem da der rote Teppich ausgerollt wird. Ich denke, man muss sich beweisen und wenn das klappt, wenn man dann Talent hat, dann kommen die Ergebnisse und dann werden auch die großen Teams auf einen aufmerksam.
Gut, dann, ja, ist auf jeden Fall, hätte ich gar nicht erwartet so. Ich hätte gedacht, du sagst auch, dass so ein Weg über ein Team wie Max Solar vielleicht auch nicht schlecht ist, weil er auch zumindest Thüringen-Rundfahrt und sowas fährt. Aber ja, macht Sinn. Gerade wenn man halt dann auch noch jung genug ist wahrscheinlich, wobei es da auch kein Limit gibt.
Genau, das ist es ja. Wenn man jung ist, dann kann man sich entwickeln. Bei mir, in meinem Alter, da kriegt man nichts mehr. Das interessiert dann natürlich keinen mehr. Weil wo soll es noch hingehen? Ja, aber jetzt, junge Sportlerin.
Das ist genau meine nächste Frage. Wo soll es noch hingehen?
jetzt hast du mal. Wir haben ja auch Anfang der Folge schon über Jenny Longo gesprochen. Ja, genau. Also, die fährt, glaube ich, immer noch. Ne?
Also, nee, ich glaube, die hat mittlerweile aufgehört. Oder?
Das weiß ich nicht, aber da soll es bei mir nicht hingehen. Also ich möchte nicht mehr mit 50 auf dem Rad sitzen und Rennen fahren. Ich möchte jetzt noch die Zeit genießen. Ich möchte dieses Jahr einfach gucken, wie es läuft, ob es mir Spaß macht, ob ich erfolgreich bin, ob sich der Aufwand lohnt. Also ich werde das auf jeden Fall am Ende in Relation setzen und gucken, Ertrag und Aufwand, ob sich das irgendwie... Ja, ob das für mich, klar, also wenn man es jetzt objektiv betrachtet, macht es keinen Sinn, aber ob sich's für mich lohnt. Und dann werde ich weiter entscheiden, was ich mache. Aber ich erhoffe mir, oder ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht mehr an die Weltspitze komme. Also das, da so realistisch bin ich auch. Aber wenn ich da doch nochmal irgendwie ein gutes Rennen fahren kann, bin ich froh und das motiviert mich. Und das macht mir Spaß. Ich habe gemerkt, dass die Woche mir total viel Spaß gemacht hat. Und auch einfach in meinem Team, dass ich neue Leute kennenlerne, international unterwegs bin, das ist auch einfach total cool. Ich meine, ich habe das erste Mal jetzt Neuseeländerinnen kennengelernt. Ich kannte vorher keinen einzigen Neuseeländer und jetzt habe ich gleich drei im Team und das ist echt, ist einfach cool, dass man die Chance hat, sowas zu machen mit irgendeiner Sache, die man gerne macht. Ich fahre einfach gern Rad.
Ja, das ist auch schön.
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also...
Ja, dein Weg jetzt, Paul, kann ich zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen mit dem Gravel. Das ist für mich auch immer noch eine Sache, die da offen ist. Ich bin halt super gerne im Gelände unterwegs, also eigentlich fast lieber als auf der Straße. Und das sehe ich auch noch so, wenn die ganze Corona-Situation das wieder hergibt, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen mehr dann vielleicht noch mache.
Ey, gerne. Dann wären wir schon zwei, die das Ding in diesen Rennmodus mehr treiben wollen. Und ja. Genau, also ich finde auch, dass du wärst wahrscheinlich auch eine gute Persönlichkeit, um das mal ein bisschen im Frauenbereich ins Rollen zu bringen, weil die Backpacking-Sache wird, glaube ich, schon ganz gut abgedeckt, aber das ganze Gravel-Thema bei den Frauen in die Rennrichtung zu rücken, wärst wahrscheinlich auch die Erste.
Ja, ich finde das mega cool. Also ich fahre super gerne im Gelände und Cross fahre ich ja auch immer im Winter. Insofern ist das eigentlich ziemlich naheliegend, das auch nochmal zu machen.
Ja, geil. Ja, in Deutschland auf jeden Fall noch Ausbaubedarf. Gravel Race, Race Graveln.
Ja, das kommt
ja
alles.
Das kommt, genau. Kommt. Ich glaube, das ist jetzt halt durch Corona ganz schön ausgebremst, aber da ist schon eine große Szene. Ich sehe das auch, selbst im Laden sehe ich es natürlich. Wir verkaufen fast nur noch Gravel Bikes. Und auch bei BBB sehe ich, dass da auf jeden Fall sich viel tut und dann großer Fokus drauf gelegt wird.
Oh. Ja, ich will auch endlich mal ein Gravel-Rennen mit Übertragung sehen. aber dann natürlich auch mit gutem Line-up. Das habe ich, weiß nicht, ob es das ja, in den Staaten dann schon so gibt, aber wird es ja bald geben irgendwann.
In den Staaten hast du ein gutes Line-up, die fahren ja schon Rennen mit einem guten Line-up, aber ich glaube nicht, dass sie übertragen werden, also noch nicht. Aber da muss man halt sagen, die fahren ja auf öffentlichen Straßen, ne? Also die haben ja zum Teil, sind noch Ampeln vor dem Zielstrich, wo die dann anhalten müssen. Da gibt es so geile Videos von vor zwei Jahren, wo dann irgendwie Ted King, dann, wie heißt der, der mit dem Bart, der eben Peter Stettin und noch ein anderer anhalten, eine Ampel, glaube ich, waren das. Und dann irgendwie 300 Meter später ist das Ziel nach so einer Rechtskurve. Und weil es im öffentlichen Verkehr war, mussten die da anhalten. Und quasi als die Ampel umgeschalten hat, hat der Sprint angefangen. Also das ist halt, das geht natürlich halt zum Teil noch. In Deutschland kannst du das ja knicken. Also da muss ja alles genehmigt sein und es ist sehr, sehr kompliziert. Gehe ich mal von aus. Von daher, ich glaube, sind wir da noch einen Schritt weiter entfernt davon.
Ja, aber ich meine, Gravel ist ja querfeldein. Insofern kann man ja auch Ampeln und Verkehr umgehen. Das ist ja nicht,
also du brauchst halt längere Strecken, ne? Gravel ist ja...
Ja, klar. Das ist ja das...
Komm mal
das,
nach Köln, Paul. Da kannst du ja ohne Ende so Landwirtschaftswege fahren.
Ja gut, dann organisier dann Rennen. Bin ich dabei.
Rennen auch noch direkt.
Ja, nice. Jetzt müssen wir Fahrer-Bingo machen.
Ach ja, stimmt. Oh Gott.
Bin mal gespannt, was du da jetzt schon berichten kannst.
Du kennst den Podcast und hast dir bestimmt vorher schon welche rausgesucht.
Ja, genau. Ich kenne den Podcast und klar, also positiv fallen mir da auf jeden Fall einige ein. Und habe ich jetzt auch wieder letzte Woche gemerkt, dass man da immer nette Leute trifft im Feld.
Ja, erzähl.
Also ich kann nur sagen, ich habe letzte Woche im Feld zum Beispiel Liane Lippert getroffen, die würde ich euch auf jeden Fall auch mal vor diesen Podcast empfehlen.
Ich habe heute wieder angefragt übrigens, um das mal öffentlich nicht, zu sagen.
Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert.
Okay. Also sie ist auf jeden
Liegt
Fall...
Liegt aber nicht an Liane.
Ich finde, sie ist auf jeden Fall eine tolle Persönlichkeit und eine super talentierte Fahrerin. Ich habe sie jetzt auch schon, seit sie das erste Mal bei der Thüringen-Rundfahrt aufgeschlagen ist und als Juniorin da mitgefahren ist, kennengelernt und ist auf jeden Fall auf jeden Fall richtig cool und immer nett, sie zu treffen im Feld. Sie ist immer super nett und lieb und freundlich. Ja, genau. Da ist auf jeden Fall eine Fahrerin, bei die ich mich immer sehr freue.
Und über welche Fahrerin freust du dich nicht so sehr?
Ja, das ist ja immer schwierig, also Namen zu nennen.
Wir piepen ja auch manchmal.
Kann ja auch sein. Ja, genau. Habe ich jetzt auch gehört, ne? Das wusste ich gar nicht. Da hat die Regie sich einfach hier über uns hinweggesetzt und hat bei der letzten Folge hat er einfach einen Namen rausgepiepst. Was ist das denn?
Jetzt ernsthaft?
Ja.
Beim Google Maps haben sie den Namen rausgepiepst.
Der Partner wird richtig sauer.
Jetzt ernsthaft?
Ja. Da hat die Regie einfach gesagt, hier, nee, das wollen wir nicht reinhaben.
Da haben sie einfach den Mann einfach rausgepiepst.
Das piepst jetzt wieder raus wahrscheinlich.
Es gibt immer, in jedem Rennen gibt es irgendwen, der einen nervt. Das ist einfach so. Klar, also, aber ich muss sagen, ich habe jetzt niemanden, wo ich sagen würde, den kann ich gar nicht ab, weil dafür kenne ich die Leute auch einfach viel zu wenig. Da kann ich mir überhaupt kein Urteil drüber bilden. Was mir immer auffällt, ganz oft in Rennen, so aus den Ostgebieten, die fahren, finde ich manchmal ein bisschen schwierig von der Fahrweise. Das ist eigentlich immer im Gruppetto, dass diese Fahrerinnen nochmal attackieren müssen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die kriegen von ihren sportlichen Leitern immer gesagt, es gibt sonst nichts zu essen abends oder so, keine Ahnung. Das ist halt immer mega überflüssig. Und ja, wenn man auch weiß, eine Fahrerin war schon mal gesperrt wegen irgendeiner positiven Dopingprobe, finde ich es halt auch immer nicht so richtig geil, wenn die dann noch neben einem fährt. Muss dann nicht sein. Ja,
Fahrerinnen und Fahrer, die im Gruppetto Gas geben, die gibt's überall.
Immer richtig beliebt. Oder Gruppetto Sprint, ist auch immer sehr geil.
Hast du noch ein Ziel dieses Jahr? Oder vielleicht sogar nächstes Jahr?
Also ich fahre jetzt als nächstes die Thüringen-Rundfahrt. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Da war ich auch vor früher schon mal relativ gut platziert und da würde ich eigentlich gerne das auch nochmal irgendwie wiederholen. Allerdings weiß ich auch, Olympia-Jahr, da sind alle sehr ambitioniert. Es wird auf jeden Fall eine harte Rundfahrt und ja, ich kann im Moment eigentlich nicht mit irgendwelchen, mit großen Zielen in die Rundfahrt reingehen, außer dass ich mein Bestes geben will und da das möglichst das Maximum aus mir rausholen möchte. Ansonsten, ja, klar, deutsche Meisterschaft, das ist auf jeden Fall ein Ziel.
Ja, ist ja.
Da nochmal irgendwie ein Treppchen.
Ist ja auch ein bisschen wellig wieder mal dieses Jahr, ne? Sollte dir eigentlich liegen.
Ja, wobei, ich glaube, die Männer, die haben wieder eine schwierigere Strecke als wir Frauen. Ich glaube, wir wurden wieder ein bisschen entschärft, warum auch immer.
Das verstehe ich gar nicht, ne? Wenn dann so Strecken einfach für Männer.
Aber ich sag nur jetzt noch, dass die Männerstrecke auch nicht mehr so schwer ist, wie sie sein sollte, weil der nämlich jetzt das Start und Ziel verändert wurde.
Wem wollen sie zum deutschen Meister küren?
Nee, das hat eher was mit Veranstaltungsauflagen in Deutschland zu tun in der Pandemie. Deswegen ist das Ziel nicht mehr in der Stadt, sondern weiter außerhalb.
Ah, okay. Und das war ja eigentlich der schwere Streckenabschnitt, glaube ich, da.
Ja, ja, schade. Dominik Lemme bereitet sich nämlich schon relativ hart vor.
Ach.
Ja, also auf den würde ich sogar auch Geld setzen.
Der ist auch wieder am Start.
Der Team Wesenwagen.
Einfach mal ganz blind so ein Zehner. Also ich kann nur allen, wenn uns da draußen irgendwelche ambitionierten deutschen Rennfahrer zuhören, die bei der Deutschen Meisterschaft vorne fahren wollen, also alle World Tour Fahrer, wenn Dominik Klimme bei euch noch dabei ist auf dem letzten Kilometer, dann würde ich auf jeden Fall nicht auf den Sprint warten. Also
habe ich auch gehört.
Das macht das nicht, weil der legt einen Elfer rauf, steht auf und fährt einfach los und wird immer schneller. Also.
Und er sagt vorher auch, du kannst gewinnen, ich kann nicht mehr.
Ja, genau. Das sagt er auch und dann fährt er trotzdem vorbei.
Paul, du fährst aber bestimmt auch, oder nicht?
Ja, aber ich muss ja Dominik auf den letzten Kilometer bringen.
Ja, Vorsicht, ich lese euch kurz O-Ton WhatsApp vor, sorry, Dominik. Hat mir so ein Strava-Screenshot geschickt von seiner Standardtrainingsrunde, die ja nur so 30 Kilometer hat, die er da in Witten immer fährt. Die geht auch sehr gut hoch und runter, ist Durchschnittsleistung 260, Durchschnitt 36 km/h und schreibt so, Bruder, ich krieg langsam ein bisschen Angst, ich bin das heute gefahren, ich hatte nicht einmal Säure im Bein. Wir haben so ein bisschen rumgefittet bei ihm, beziehungsweise macht er es mittlerweile selber und meint noch so, er hat seine ganze Karriere falsch auf dem Rad gesessen, morgen geht's weiter, K3.
Aber ist er jetzt nur 30 Kilometer gefahren oder ist er die Runde öfter gefahren?
Der fährt immer nur.
Die fahren auch immer nur 30. Alle drei sind ja so. Die trainieren nichts. Also die Brüder ja auch. Und dann kommen die zum Rennen und gewinnen.
Ja gut, das muss man natürlich sagen, das ist eine deutsche Profimeisterschaft. Eventuell sollte man auch mal zweimal die 30er Runde fahren.
So vier Wochen vorher fängt er an, ein bisschen abzuzehren und fährt ein bisschen mehr. Das reicht.
Irgendwann so, ja, so hat er das früher auch gemacht. Von daher. Nee, früher hat er schon auch echt viel und hart trainiert. Ja. Ah, ich bin gespannt.
Zu hart einfach.
Also ich würde dann eher mein Geld auf Caro für eine Medaille setzen. Als auf Dominik, sorry, Dominik.
Ich mach beide. Ich mach Doppelwette.
Ja, du hast halt mehr Geld.
True. Thüringen-Rundfahrt. was ich letzte Woche vergessen habe, was ich versprochen habe zu nennen, Thüringen-Rundfahrt nochmal Überleitung. Geht mal, wir haben schon lange keine Charity-Aktion mehr hier beworben. Geht mal auf die Seite von der tatütatur.de, also tatütatur heißt das Ganze. Ex-Gerolsteiner-Fahrer Sebastian Lang und noch ein Kollege von ihm fahren für die thüringische Jugendfeuerwehr, glaube ich, in 48 Stunden einmal um Thüringen, was 1000 Kilometer sind.
Alter, ernsthaft?
Ja.
In 48 Stunden?
Ja. Das ist also quasi ist durchfahren.
Sportlich. Ja, offensichtlich, ja. Aber Straße, ne?
Ja, Straße. Ja, nächstes Jahr Gravel.
Nächster Gravel.
Coole Folge, hat mir Spaß gemacht.
Ich auch. Ich gehe jetzt mal los, vor der Sperrstunde mir ein Bier holen.
Ah ja. Vielen Dank, dass du da warst, Caro.
Ja, vielen Dank euch.
Gerne.
War lustig. Hat mir Spaß gemacht.
Und wir sehen uns dann hoffentlich spätestens bei der Deutschen irgendwie.
Genau.
Ja.
Die hoffentlich stattfindet.
Weil wann ist die nochmal? Im Juli?
Nee, im Juni.
19. Juni. Kann das sein?
Genau, irgendwie sowas. Da sehen wir uns dann hoffentlich alle.
Ciao, ja. Leute.
Ciao. War schön bei euch. Ciao.
Danke, dass du da warst. Tschüss.